Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Können Sie manchmal auch Trost gebrauchen bei all dem Üblen, was um uns herum passiert? Gedichte können da helfen, finde ich. Und wir reden hier gleich über Gedichte, in denen es auch um Tröstendes geht. Ich habe jetzt eine erneuerte Beziehung zur Sonne, ein bisschen jedenfalls, weil ich in einem neuen Gedichtband diese Zeilen gelesen habe. Es heißt, hineinzufinden weiter in Straßennetze und geliehene Zimmer unter dieser einen Sonne, die jede Nacht aus Liebe zu uns ihre Besinnung verliert. Die Dichterin und Musikerin Lydia Daher hat diese Verse geschrieben für ihren neuen Gedichtband Wo wir bleiben. Und Lydia Daher ist jetzt in Augsburg für uns im Studio. Guten Tag nach Augsburg. Ich grüße Sie. Hallo.
Guten Tag.
Sie haben also eine Sonne gesehen, die jede Nacht aus Liebe zu uns ihre Besinnung verliert. Finde ich ja eine sehr schöne Vorstellung, aber eine Sonne ohne Besinnung hat auch was Gefährliches. Wie ist das für Sie? Was bringt diese Vorstellung für Sie mit?
Es gibt ja meistens beides. Und wenn man sich so etwas vorstellt in einem Gedicht, ist das natürlich ein tröstlicher Gedanke, dass da etwas so Gigantisches, so Großes, so Wichtiges ist, das für einen die Besinnung verliert. Mhm. Aber andererseits wäre es natürlich auch das Ende von allem, wenn man es zu Ende denkt. Mhm. Und ja, dieses zu Ende denken ist dann eigentlich immer der Teil des Lesers oder der Leserin.
Ich würde gern mit Ihnen hineingehen in Ihr Buch, mit dem ersten Gedicht daraus. Würden Sie uns das bitte vorlesen, das Gedicht vom Nebel, ein ganz kurzes?
Mach ich gern. Weißt du, was Nebel ist? Ich weiß es, ich sag es dir. Der Nebel ist ein kleines Tier. Es fliegt durch die Lüfte. Es ist so klein, dass man eins allein nicht sehen kann. Man sieht es nur, wenn es viele sind. Das ist Nebel, Mama. So ist das.
Das Gedicht vom Nebel von Lydia Daher. Also da spricht ein Kind zu seiner Mama in diesem Gedicht. Und dieser Kinderstimme begegnet man dann noch öfter wieder in ihrem neuen Buch. Welche Rolle spielt denn diese Kinderstimme für die Gedichte?
Also besonders im ersten Zyklus dieses Bands, der sich mehr in ländlichen Gefilden abspielt, spielt diese kindliche Stimme eine sehr große Rolle, weil sie eben auch im Entstehungsprozess der Texte in der Realität auch eine große Rolle gespielt hat. Die Skizzen zu diesen Gedichten des ersten Zyklus sind entstanden in den ersten beiden Corona-bedingten Lockdowns. Das Kind damals 3, also mein Sohn, war immer um mich rum und hat mich eben diese Vereinbarkeitslüge von Mutterschaft und Autorin-Dasein noch mal deutlicher spüren lassen. Und ich habe immer nach diesem Ausweg gesucht, wann finde ich irgendwie mal eine Nische, um zu schreiben und vielleicht etwas anderes zu haben als Natur und Kind. Und irgendwann da habe ich aus der Not eine Tugend gemacht und dachte mir, ich beziehe diesen kindlichen Zugriff auf die Welt mit ein in den Entstehungsprozess der Texte und lasse das eben in Resonanz gehen mit meinen eigenen Betrachtungen und Gedanken. Und ich fand das sehr spannend, weil eigentlich das kindliche Schauen und Sprechen etwas sehr ursprünglich Poetisches hat, ne? Also Sprache wird teilweise nicht regelkonform benutzt. Dinge werden zum ersten Mal gesehen und im besten Fall ist für mich Lyrik eigentlich immer auch eine Form des Zurückkehrens an einen Ort, an dem wir quasi immer zum ersten Mal sind. Und das fand ich sehr spannend. Und ich finde auch, dass die Texte meines Sohns, die sind kursiv abgedruckt, im O-Ton eigentlich, mit die stärksten meines Bands sind. Also das Gedicht, das ich gerade gelesen habe, das war quasi O-Ton.
Aha, aha. Ja. Da reift ja eine frühe Begabung heran. In ihrem Sohn 3 Jahre war er alt, als er diese Gedichte geäußert hat. Das ist ja wirklich interessant. Und Was Sie aber mit hineinholen mit dieser kindlichen Stimme in Ihr Buch, das hat ja auch zu tun mit Ihrem Buchtitel, Wo wir bleiben. Also man kann das ja erstmal ganz nah verstehen als Frage, wo wir bleiben, wo leben wir eigentlich? Sie haben ein Landkapitel, haben Sie schon angesprochen in dem Band. Sie haben auch ein Stadtkapitel da drin, ein Reisekapitel könnte man vielleicht auch sagen. Mhm. Aber ich habe in den Gedichten auch immer wieder die Frage gehört, wo bleibe ich eigentlich bei all dem, was ich machen muss, was auf mich einstürmt. Also wer bin ich eigentlich neben dem, all dem, was ich tue? Ist der Buchtitel auch so gemeint?
Ja, der ist so gemeint. Also ich glaube, dass diese Frage mich immer beschäftigt. Ich kenne nicht dieses Gefühl des Angekommenseins, der Heimat. Das ist mir irgendwie total fremd. Also ja, begleitet mich dieses Gefühl, wo bleiben wir, wo bleibe ich eigentlich ständig. Damals, Corona-bedingt, als ich eben die Skizzen für den Band gesammelt habe, umso stärker auch, wo bleibe ich als Autorin, wo, ne, in dem Ganzen. Wo bleiben wir? Ich meine, auch das Stadtkapitel zeigt ja nicht unbedingt die besten Seiten Berlins, ne, weil die besten Seiten Berlins waren dicht und nicht mehr da während Corona. Und da haben sich diese Fragen, wo alles sehr, sehr runtergebrochen war, umso deutlicher gestellt. Aber im Prinzip begleiten sie mich immer und auch jetzt wieder sehr stark.
Und so, ich dachte auch, dass diese Kinderstimme in dem Buch auch so ein Nachlauschen ist, Sie haben es auch schon angesprochen, auch so ein unmittelbareres Verhältnis zur Welt zu finden, zu hören, so ein direktes Staunen, sich freuen, trauern, auch über diese Kinderstimme mit hineinzubringen in Ihr Buch, oder?
Ja, das ist natürlich immer ein reflexiver Vorgang gewesen, ne? Also was fühlt ein Kind, das beim Betrachten von grabenden Käfern sich zum ersten Mal Gedanken macht über die Sterblichkeit, ne? Und was geht in einem Kind vor, wenn es das erste Mal spürt, dass es zum Beispiel einem Brombeerstrauch nicht nur die süße Seite der Natur gibt, sondern eben auch die dornige und die stachelige. Das sind ja sehr existenzielle Erfahrungen und die auch einen Riss mit der Welt bedeuten in dem Moment für ein Kind, ne? Und da tut er sich quasi dann die ersten Male auf. Und dieser Riss, diese Brüche, die sind, glaube ich, ein sehr starker Teil meiner Arbeit. Und es war sehr spannend für mich, das zu begleiten, auch teilweise ein bisschen bedrohlich, wie ein Mensch quasi das allererste Mal aufmerksam wird auf diese Risse und Brüche in der Welt, in der Natur, zwischen Menschen. Und diese Themen sind eben natürlich Grundthemen der Literatur und ja, ganz spannend, einfach da nochmal anzusetzen und ja, von da aus wieder seine eigenen Worte, seine eigenen Erfahrungen, Gedanken dazu damit zu verweben. Ja.
Und dieses Naturkapitel aus Ihrem Buch, das heißt Und ab jetzt bei Farnen sein, das ist eben das erste der drei Kapitel Ihres Buches. Ich würde gerne noch ein Gedicht von Ihnen hören, in dem diese Zeile mit den Farnen vorkommt, auch um über die Natur in Ihren Gedichten zu sprechen. Lesen Sie uns das doch bitte auch vor.
Ja. Ich denke, dass im Weitergehen, dass man beten sollte für die Rehe, die auf Birkentotholz liegen. Vögel lesen, Namen lernen, Königsröhrling, Rotmilan. Einmal, als ich 13 war, warf ich eine Flasche in den Wald, ohne Schimmer von Verrottungszeiten und von schattenreichen Gesten. Ich hatte schlichtweg nichts zu tun und war verliebt, egal. Im Weitergehen denke ich, und ab jetzt bei Fahnen sein, handwarmen Fahnen, ihren fossilen Versprechen, dass nichts blühen muss zum Fortbestehen.
Ein Gedicht aus dem Band Wo wir bleiben von Lydia Daher. Und ich fand so bemerkenswert, dass Sie auf so angenehm zugängliche, unmittelbare Weise über Natur schreiben. Sie scheinen jetzt keinen Druck zu verspüren, besonders avantgardistisch zu sein in Ihren Texten, oder?
Nee, absolut nicht. Also ich habe vielleicht auch ein paar experimentelle, avantgardistische Texte in der Schublade auch schon Jahre alt, aber ich habe mich bewusst entschlossen, die nicht aufzunehmen, diesen Band. Ich glaube, ich wollte mich da so pur und klar zeigen, wie es geht und keine Spielchen spielen und mich nicht verstecken, ne? Es ist ja auch, ich meine, was heutzutage ist schon wirklich avantgardistisch, ne? Es ist ja oft auch ein Schutzschild. Man macht sich so ein bisschen unangreifbar. Und ich will angreifbar sein, weil ich glaube, das ist die Verbindung zu den Leuten. Und was ich eben oft höre, ist, dass es wohltuend ist für einige Menschen, die sonst mit Lyrik nicht so viel anfangen können, dass sie sagen, hier kommt mal jemand mit den Zeilen auf mich zu und baut nichts dazwischen auf. Und das ist für mich ein Lob und das ist mir wichtig. Und das ist für mich die ehrlichste Art zu schreiben.
Sie sind ja auch Musikerin, Sie schreiben auch Popsongs, eben auch die Texte dazu. Wirken diese Erfahrungen dann aus diesem anderen Genre auch mit hinein, wenn Sie Gedichte schreiben, auch für so ein Papierbuch, eben wie Wo wir bleiben?
Das ist immer schwer zu sagen. Für mich sind das zwei Paar Schuhe. Eigentlich ist der größte Unterschied für mich zwischen dem Schreiben von Lyrics und Lyrik, dass eben bei der Musik die Texte nicht Selbstzweck sind, sondern immer im Dialog oder auch in Konfrontation mit der Musik oder auch anderen MusikerInnen steht. Und wenn ich für ein Buch schreibe, eben nicht.
Mhm. Mir geht's mit Gedichten so, dass ich in denen oft so eine Art von Trost finde in meinem Alltag. Das hat, glaube ich, zu tun damit, was Sie auch schon angesprochen haben, dass ich da immer den Eindruck habe, da spricht jemand zu mir sehr direkt. Jemand spricht sich aus, auch mit dieser Dichte von Erfahrungen, die in Gedichten stecken, hat das bestimmt zu tun und oft eben auch mit der Schönheit der Sprache in Gedichten. Jetzt gibt's ein Gedicht bei Ihnen am Schluss Ihres Buches, da heißt es: Es ist kein Leuchten, aber immerhin tröstlich. Die Straße ist tröstlich, der Abend ist tröstlich, die Kiefern sind tröstlich. Verstehen Sie denn Ihre Gedichte auch so als eine Art Trost?
Ja, also ich glaube schon, dass mir das irgendwie ein Anliegen ist, weil ich beim Schreiben immer irgendwie eine sehr intime ein sehr intimes Bild vor Augen habe, quasi ich tausche mich aus mit jemandem abends am Küchentisch und das ist sehr direkt und sehr nah und ich glaube, nur durch diese Nähe kann am Ende Trost entstehen und das Feedback, das mich erreicht hat jetzt über die Jahre, war wirklich berührend. Also das ging von, jemand schrieb mir, ich war alleine im Amazonas und das Einzige, was ich mitgenommen habe, was nicht überlebenswichtig war, waren handabgeschriebene Gedichte von Ihnen. Oder ich brauche immer ein Lyrikband von Ihnen an meinem Bett oder in Hospizen wurde meine Musik gehört. Und das ist schon Motivation, irgendwie weiterzumachen, auch wenn man vielleicht selbst und tröstlich ist, vielleicht dann aus diesem Gefühl heraus etwas geben zu können. Denn etwas Tröstliches bedeutet ja nicht gleich Trost. Das bedeutet der Versuch zu trösten.
Wo wir bleiben, so heißt der neue Gedichtband von Lydia Daher. In der Edition Azur ist der erschienen mit 96 Seiten. 20 Euro ist der Preis. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Jackie Thome und eins der Bücher meines Lebens ist Mädchen, Frau etc. von Bernardine Evaristo. Ich habe dieses Buch Anfang 2020 gelesen, nachdem es 2019 den Booker-Preis bekommen hat. Und war sofort fasziniert von der Kraft und Buntheit der Figuren. Es geht um 12 Frauen, 12 britische Frauen unterschiedlichen Alters. Die sind von 17 bis Mitte 90 Jahre alt. Sie sind meist Einwanderinnen, also meist nicht weiße Britinnen aus der Karibik, aus Afrika. Sie leben alle in London und ich hatte so viel Spaß mit dem Buch, weil es geschafft hat, Leichtigkeit, Schwere und Problematiken und auch ganz viel Liebe auf so eine einzigartige Art und Weise zu beschreiben und unterzubringen. Was mich auch fasziniert hat, ist der Stil der Autorin von Bernardine Evaristo, die eigentlich Lyrikerin ist und ohne Interpunktion arbeitet. Das hört sich allerdings jetzt komplizierter und anstrengender an, als es ist. Das Buch liest sich wahnsinnig leicht und wahnsinnig angenehm. Und es ist auch eins der Bücher meines Lebens geworden, weil es hat mir von Anfang an gefallen. Und 2 Jahre später oder 1,5 Jahre später hat mich der Hessische Rundfunk angerufen und gefragt, ob ich nicht ein Hörspiel daraus machen möchte. Und das habe ich dann gemacht und war mein erstes Hörspiel und es hat fast genauso viel Spaß gemacht oder es hat genauso viel Spaß gemacht, wie das Buch zu lesen.
Die Berliner Schriftstellerin Jackie Tome über ein Buch ihres Lebens, den Roman Mädchen, Frau etc. von Bernardine Evaristo. Tanja Handels hat dieses Buch ins Deutsche übersetzt, erschienen ist das im Tropenverlag.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Ich spreche jetzt hier mit unserer Kritikerin Katharina Döbler über den Gedichtband PlayStation von Christina Peri Rossi. Und ich habe von Katharina Döbler schon gehört, dass sie ein paar Mal laut lachen musste beim Lesen dieser Gedichte. Frau Döbler, seien Sie willkommen. Hallo.
Hallo.
Das ist ja nicht unbedingt typisch bei Gedichten, dass die einen zum Lachen bringen. Was ist denn jetzt so komisch bei Christina Peri Rossi und ihren Gedichten?
Naja, also wenn man jetzt mal mit dem Besteck der Humoranalyse daran geht, ne, dann denke ich, es ist einfach oft diese Fallhöhe. Sie fängt an mit einem Thema, wo man denkt, oh, jetzt geht's um Liebe und jetzt geht's um die großen Rätsel des Lebens und jetzt geht's um ganz schlimme politische Dinge. Und dann wird sie irgendwie total schnoddrig und das Gedicht dreht sich und es wird einfach komisch. Also ja, und natürlich ist Komik auch eine Frage von Timing. Und das beherrscht sie perfekt, also so eine bestimmte Art von Spannung und Gefühlslage aufzubauen und dann wieder zu brechen. Mhm. Das ist irgendwie etwas, was sie wirklich großartig kann. Und ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass sie sehr rücksichtslos ist. Also sie nimmt keine Rücksicht auf die Genregrenzen, also was gehört eigentlich zu einem Gedicht und wo kippt es ins Essayistische, da spielt sie auch so ein bisschen damit. Und sie nimmt auch keine Rücksicht auf, sagt man mal, Anstand oder gute Sitten oder so, ne? Also sie tritt da völlig locker mal raus und mal rein aus dem Hohn und dem Umgangston hinüber in eine Spinnerei und dann plötzlich wieder auf was ganz scharfsinnig Tiefes. So. Also das ist wirklich auch, man weiß nie, wo die Dinge wirklich dann rausgehen, wo sie enden.
Diese Autorin Christina Peri Rossi, die wurde vor 4 Jahren ausgezeichnet mit dem angesehensten Literaturpreis der spanischsprachigen Welt, mit dem Premio Cervantes. Da war sie 80 Jahre alt, wenn ich das richtig weiß. Also ist schon eine ältere Schriftstellerin. Bei uns ist sie aber trotz dieser Auszeichnung auch sehr wenig bekannt. Können Sie uns die Dichterin mal ein bisschen vorstellen?
Ja, sie stammt aus Uruguay, geboren in Montevideo und hatte auch ziemlich früh angefangen zu publizieren und war schon relativ bekannt, als sie dann Anfang der 70er Jahre, 72 war das glaube ich, weggegangen aus Uruguay. Da war ja diese bürgerkriegsartige Stimmung und dann Militärdiktatur und sie ist dann nach Spanien gegangen, nach Barcelona und da lebt sie heute noch. Und 72 war ja immer noch Franco an der Regierung, das heißt von einer Diktatur in die andere, wenn auch mit unterschiedlichen für sie Auswirkungen. Sie hat einfach immer ziemlich an dem entlang gearbeitet, was ihr wichtig war. Also sie hat alle Genres bedient, sie hat Romane geschrieben, sie hat Erzählungen geschrieben, sie hat Essays geschrieben, sie hat übersetzt und sie hat eben auch Gedichte geschrieben. Also sie ist wirklich auch so querbeet unterwegs. Und das ist vielleicht auch mit der Grund, warum sie hier nie so richtig angekommen ist, weil man sie gar nicht so einordnen konnte. Mhm, während ihre etwas älteren Kollegen vom lateinamerikanischen Boom ja irgendwie total
nach oben getragen wurden, genau. PlayStation, jetzt dieser Band, auch wieder ein Titel, den man bei einer 80-Jährigen vielleicht oder jetzt über 80-Jährigen nicht erwarten würde. Kann man sagen, welche Themen sie da in den Blick nimmt in dem Buch?
Also sie dichtet sich eigentlich so ein bisschen quer durch ihr eigenes Leben. Das Buch ist ja 2010 erschienen, das heißt, da war sie 70. Ne? Mhm. Und da hat sie so ein bisschen Rückschau gehalten. Auch es ist so autopoetisch, könnte man sagen. Aber es ist eben auch komisch. Und ich muss wirklich sagen, also bei Gedichten, die nicht von Robert Gernhardt sind, lache ich normalerweise nicht. Aber das ist eben auch PlayStation. Ne? Also da gibt es zum Beispiel diese Situation, diese Ich-Dichterin, die liegt im Bett und hat einen Autounfall und das Bein liegt oben und es ist 3 Monate furchtbar langweilig. Und dann kommen irgendwie Mails rein und Nachrichten und Gedanken. Und zwischendurch spielt sie einfach immer PlayStation.
Ah, tatsächlich.
Und diese Playstation, die kommt auch immer wieder in den Gedichten vor. Das ist auch wieder sowas mit dieser Fallhöhe, ne? Mhm. Also es ist wirklich der hohe Ton, es ist die Lyrik, es ist Menschen, die Übersetzerinnen, die schwierige Fragen stellen und so. Und dann ach, denkt sie, oh nee, Literatur, gähn, ich spiele jetzt Playstation. Also sowas kommt immer wieder vor. Und es geht ganz viel auch natürlich um Liebe, um Begehren, also explizit auch lesbisch, explizit polygam. Und es geht um die Auseinandersetzung mit dem, was Literatur eigentlich ist. Also da wird viel über das eigene Leben, die eigene Kondition nachgedacht.
Und Sie haben schon ein paar Stilmittel dieser Gedichte ja genannt, die Fallhöhe, das Komische. Was ist außerdem typisch für den Stil von Christina Peri Rossi?
Also ich würde mal sagen, das ist diese umwerfende Lakonie, die sie hat in Momenten. Also zum Beispiel, ich meine Kostprobe, ne? Es gibt ein Gedicht, das heißt Nachrufe. Das gibt vielleicht so ein bisschen Eindruck. Also das geht auch wieder darum, dass sie da eben diesen Autounfall hatte und kriegt aber in der Zeit eine Anfrage vom Verlag, dass sie doch mal vielleicht versuchen soll, einen Nachruf auf sich selber zu schreiben.
Oh.
Sie machen da ein Sammelband und da macht sie sich auch noch lustig. Ja, sie ist wahrscheinlich so ein angelsächsischer Verleger, der diese Idee hat und so. Und dann denkt sie darüber nach und will das erst gar nicht. Und dann das Ergebnis ist, und das sage ich jetzt mal ganz kurz, Zitat in zwei Zeilen. Der Nachruf lautet, ich habe nicht darum gebeten, reingeholt zu werden. Warum schmeißen Sie mich raus? Also das ist Ihre Lakonie. Ne?
Sehr kurz und knapp tatsächlich als Lebensrückblick. Sagen Sie uns zum Schluss noch kurz, das ist jetzt eine zweisprachige Ausgabe, Spanisch-Deutsch, erschienen im Bärenberg Verlag. Und der Verleger selbst hat übersetzt, Heinrich von Bärenberg. Hat er das gut hinbekommen?
Also ich finde, der hat ein wunderbares Gespür für die, eben genau für dieses Kippen, für diese Fallhöhe. Also dieses, der bedient genau diese Doppelbödigkeit von Peri Rossis Lyrik, also die Schnottrigkeit und die Abgründigkeit gleichzeitig und dann wieder diese ganze Feinheit, die sie auch hat und der feste Griff der Sprache auf das Leben. Mhm. Also das macht er irgendwie ganz toll. Also wie gesagt, ich war sehr unterhalten, sehr gepackt von diesem Buch und ich musste auch wirklich auflachen.
Bei dem Buch Playstation, den Gedichten von Christina Peri Rossi, das Buch, wie gesagt, aus dem Spanischen übersetzt von Heinrich von Bärenberg und im Bärenberg Verlag erschienen mit 160 Seiten, 24 Euro ist der Preis. Vielen Dank an unsere Kritikerin Katharina Döbler. In Köln, da gibt es eine der wichtigsten kunsthistorischen Bibliotheken in Deutschland, die Kölner Kunst- und Museumsbibliothek. Die soll seit 30 Jahren einen neuen Standort bekommen. Das ist nie passiert. Stattdessen verliert diese Bibliothek in 6 Monaten auch noch ihr Interimsquartier in der Kölner Innenstadt. Wohin dann mit den Büchern und Katalogen und dem Archivmaterial dieser großen Bibliothek? Die Kölner Kulturszene protestiert gegen diese unhaltbare Situation. Auch der weltberühmte Maler Gerhard Richter, ein Ehrenbürger Kölns, hat sich dazu zu Wort gemeldet und Sabine Oelze berichtet für uns von der Lage dieser Kölner Bibliothek.
Gerhard Richter empört sich. Die Kunst- und Museumsbibliothek ist für ihn eine unerschöpfliche Quelle des Wissens und der Inspiration, die es zu schützen gelte. Als Kölner sei der 92-Jährige stolz auf diesen reichen Schatz. Persönlich war der weltberühmte Maler leider nicht zu erreichen. Er gibt eigentlich keine Interviews. Umso bedeutender seine Stellungnahme jetzt. Seit Wochen laufen Proteste, organisiert vom Förderverein der Kunst- und Museumsbibliothek, kurz KMB, unter dem Vorsitz von Uta Brandes.
Jetzt wird's wirklich eng, weil der eine Standort in der Kattenburg, wo unter anderem viel Personal sitzt, aber auch viele Bücher sind, die sind jetzt endgültig mit ganz vielen Verlängerungen zu Ende Juni 2025 gekündigt.
Doch die Stadt guckt zu, schiebt auf, statt endlich für eine neue Bleibe zu sorgen. Sollte es kein Ausweichquartier für die Bibliothek geben, befürchten Uta Brandes und ihre Initiative Rettet die KMB Schlimmstes.
Das heißt also am 30. Juni schmeißen wir dann die Bücher auf die Straße und die Stühle oder irgend sowas. Es gibt noch nicht mal ein Interims für diesen Standort, der dann wirklich geräumt werden muss. Und auch zum Beispiel, also Bücher umzuziehen, wertvolle Bücher, das macht man auch nicht wie im Privathaushalt.
Die 550.000 Ausstellungskataloge, Monographien und etwa 10.000 Zeitschriften zur zeitgenössischen Kunst aus dem In- und Ausland sind momentan auf 5 Standorte verteilt. Jedes Jahr kommen Tausende dazu. Eine Präsenzbibliothek gibt es nicht. Für Ausleihen werden die wertvollen Bände 2-mal pro Woche mit einem Mietwagen durch die Stadt transportiert. Eingepackt, ausgepackt, wieder eingepackt und wieder ausgepackt. Wie sonst sollen sie aus der Lagerhalle eines ehemaligen Möbelhauses im Stadtteil Porz in den Lesesaal des Museum Ludwig in der Innenstadt gelangen? Konservatorisch und logistisch eine Katastrophe.
Wenn da jemand arbeiten will, dann muss ein Bote erst das Buch aus irgendeinem anderen Standort holen. Das dauert 3 Tage.
Dass sich die Stadt Köln für diesen Bücherschatz nicht interessiert, zeigt sich auch im Treppenhaus des Museum Ludwig. Auf dem Weg in den einzigen Lesesaal mit 30 Plätzen geht es durch ein Labyrinth aus Vitrinenschränken, vollgestopft mit Bänden, die Marie-Christine Schöhl für ihre Recherchen braucht. Die Kunsthistorikerin und Professorin pendelt regelmäßig von Wuppertal nach Köln, um hier zu arbeiten.
Die Museumsbibliothek hat einfach einen riesen Bestand, der wahnsinnig viele Bereiche abdeckt. Für mich besonders interessant im Hinblick auf die amerikanische Kunstgeschichte. Das ist mein Fachgebiet und das findet man eben so nicht an anderen Standorten.
So sieht es auch der Siegener Kunstgeschichtsprofessor Christian Berger. Auf seinem Tisch im Lesesaal türmen sich Fachbücher. Auch Einladungskarten zu kleinen Ausstellungen und Künstlerbücher finden sich hier. Einzigartige Quellen. Jetzt fürchtet Berger um seine Forschung.
Es handelt sich um eine der 3 wichtigsten kunsthistorischen Fachbibliotheken in Deutschland.
Der Wissenschaftler kann kaum glauben, dass Köln so einen Imageverlust hinnehmen will. Schließlich ist die Bibliothek ein Anziehungspunkt für alle, die über Kunst forschen.
Es wäre mir eben wirklich sehr wichtig, dass diese Bibliothek eine gesicherte Zukunft hat. Idealerweise natürlich mit den Beständen an einem Ort und nicht mit der momentanen Situation, wo Magazine auf 5 Stadtteile verteilt sind mit mehrtägigen Wartezeiten.
Dass es trotz jahrzehntelanger Versprechungen bis heute keinen eigenen Bibliotheksbau gibt, ist für Uta Brandes ein zentrales Problem.
Dadurch kann man sie gar nicht gut bekannt machen.
Und nun könnte sich die Situation noch verschlechtern, bis hin zu ihrer Schließung. Das habe die Kunst- und Museumsbibliothek nicht verdient.
Wir scheuen den Vergleich mit dem Getty Research Center in Los Angeles nicht. Nur hier weiß das leider niemand, weil alles so zersplittert ist, weil man nicht gut arbeiten kann.
Das Kulturdezernat beschwichtigt die Protestierenden. Auch wenn der Leiter, Stefan Charles, noch keine Lösung vorweisen kann, sei er in Verhandlungen, heißt es. Die hochfliegenden Pläne für ein eigenes Bibliotheksgebäude scheinen in weiterer Ferne denn je. Wenn es überhaupt eine Lösung gibt, dann wieder mal ein Provisorium auf Zeit.
Im Moment wird gesagt, es ist was in der Mache. Das haben wir aber schon ungefähr 20 Mal gehört. Und leider ist es nicht spruchreif, deswegen können wir darüber noch nicht reden. Also auch leider mit dem Förderverein nicht. Das klingt nicht gut.
Bleibt zu hoffen, dass eine so prominente Stimme wie die Gerhard Richters etwas bewirken kann. Doch Optimismus fällt inzwischen schwer.
Die Kölner Kunst- und Museumsbibliothek KMB verliert ihr Interimsquartier, ohne dass Ersatz in Sicht wäre. Das war ein Bericht von Sabine Oelze. Der Autor Marc-Uwe Kling, der ist mit seinen komischen Geschichten von einem linksanarchistischen Känguru berühmt geworden, den Känguru-Chroniken. Sein jüngstes Buch, das ist aber ganz anders. Das ist ein Thriller, der in einer politisch sehr aufgeladenen Atmosphäre spielt. Views heißt dieses Buch. Und das will uns der Buchhändler Rainer Schulze empfehlen. Er ist der Inhaber von Jüttners Buchhandlung in Wernigerode. Guten Tag nach Wernigerode, Herr Schulze.
Guten Tag, Herr Mayer. Ich grüße Sie.
Was hat Ihnen denn besonders gut gefallen an Marc-Uwe Klings Views?
Naja, wissen Sie, das ist eine Gesellschaftskritik, drängende gesellschaftliche Fragen in dem, ja, in einem wirklich spannenden Thriller, was man ihm eigentlich nach den Känguru-Chroniken gar nicht so zugetraut hätte. Mhm. Und dann kommt noch dazu, nicht wahr, dass es außerdem in Halberstadt spielt.
Ah.
Und sowas animiert natürlich die Harzer sofort, sich dafür zu interessieren. Das ist eigentlich aber ganz egal, nicht wahr? Die gruselige Geschichte kann in Deutschland überall spielen. Die Täter sozusagen sind Afrikaner und die militanten Rechten unterstellen denen natürlich sofort alle möglichen bösen Kriegsabsichten. Und dann gibt es eine Kommissarin, die Yazira heißt, in Deutschland geboren ist, ausländische Wurzeln hat und das macht sie sofort verdächtig, weil ja, sie arbeitet beim BKA, es hat aber überhaupt keine Auswirkungen, sie ist auf jeden Fall sofort verdächtig.
Mhm.
Und dann handelt die Geschichte von künstlicher Intelligenz, was ja eine sehr aktuelle Sache ist. Und da sagt ein Mitarbeiter eines erfolgreichen Start-up-Unternehmens, dass diese KI mit der Zerstörungskraft der Atombombe vergleichbar sei. Das hat mich sehr beeindruckt. Auf gesellschaftlicher Ebene wird das wahrscheinlich so stimmen. Also jeder Beweis, jedes Bild, jede Berichterstattung ist plötzlich unglaubwürdig und manipulierbar. Und die großen Konzerne, sagt der, also der Kling, Google, Microsoft oder so, sind schon viel, viel weiter, als wir uns vorstellen können. Das heißt, das ist 1984 von Orwell, aber ganz aktuell. Das ist eine verstörende Geschichte über den desolaten Zustand unserer Gesellschaft.
Views von Marc-Uwe Kling. Und das Buch, das Sie uns als zweites empfehlen wollen, das hat auch mit dem Zustand unserer Gesellschaft zu tun, nehme ich jedenfalls an. Das kommt von der Publizistin Daniela Dahn, Der Schlaf der Vernunft. Warum wollen Sie das empfehlen?
Nun, erstens, ich begleite Daniela Dahns Veröffentlichungen seit den 80er Jahren, also seit sie ihr erstes Buch geschrieben hat. Und sie hat alle ihre Publikationen in Wernigerode vorgestellt. Insofern sind wir uns gewissermaßen ein bisschen nah seit vielen Jahren. Dieses hat lauter aktuelle Themen, die in vielen anderen Veröffentlichungen so gar nicht vorkommen. Also, wie überlebt die Menschheit angesichts der Klimakrise? Es geht um den Krieg der Ukraine, die Bedrohung Europas durch Russland. Es geht um behindernde Demokratie oder die Frage, was oder wer ein Jude ist. Es geht um Rechtsruck und so weiter. Die Stellung der Frauen. Es ist wirklich sehr erschreckend, wie viel eigentlich geändert werden müsste, vom Klima bis zur Grundhaltung gegenüber Israel und vom neuen Frauenbild, das übrigens jetzt genau dem gleicht, was wir in der DDR schon mal hatten. Wissen Sie, es bleibt bei diesem Buch eigentlich die Hoffnung, dass die Demokraten endlich feststellen, dass nur Handeln hilft und dass man seine Probleme selbst in die Hand nehmen muss, allen Widrigkeiten zum Trotz. Es ist der alte Versuch der Kassandra, die Mitmenschen über ihre tatsächliche Lage zu informieren. Mutig, logisch. Ich muss gestehen, Daniela Dahn hat meine größte Bewunderung für ihre Unbeirrbarkeit. Also, dass sie beim Thema bleibt und dass sie sich trotz aller Widrigkeiten nicht davon abbringen lässt. Also, ich finde, es ist ein Buch, was man unbedingt gelesen haben muss.
Der Schlaf der Vernunft von Daniela Dahn, im Rowohlt Verlag ist das erschienen. Und dann haben Sie einen dritten Tipp für uns, der spielt auch wieder bei Ihnen vor der Haustür im Harz.
Ja, das hat sich so ergeben. Ja.
Kommt vom Dichter Heinrich Heine. Ich sage kurz noch den Titel. Von dem gibt es ja die Harzreise und Sie wollen uns das Buch Heine im Harz ans Herz legen. Elke Vera Kutowski und Uwe Lagertz haben das geschrieben. Was wird da erzählt in Heine im Harz?
Ja, also es geht natürlich um die Harzreise und es geht darum, dass die genau 200 Jahre her ist. Das war ein guter Anlass, eine Ausstellung zu machen hier im Harzmuseum. Und zu dieser Ausstellung ist ein 300 Seiten starkes Buch erschienen bei Hendrich und Hendrich. Und das ist eine wirklich opulente Text- und Bilddarstellung mit vielen Fotos und vielen alten Ansichten und Texten von 8 Autorinnen und Autoren. Das ist zusammen mit der Moses-Mendelssohn-Stiftung entstanden. Und man kann darüber nur in großes Lob und in richtige Begeisterung ausbrechen. Das ist, wissen Sie, wenn Harzreise, das ist jedem Harzwanderer zu empfehlen, zu Fuß, wie vor 200 Jahren, erschließt sich das Gebirge irgendwie besser, als wenn man mit dem Auto fährt oder mit der Harzfährbahn. Und diese Naturbegeisterung des 19. Jahrhunderts, die kommt bei Heine natürlich außerdem auch noch raus. Vielleicht kann man damit auch sie ins 20., ins 21. Jahrhundert retten. Und Heine hat für seine jüdischen Leser eine geradezu identitätsstiftende Schrift verfasst. Der Harz ist mit den deutschen Juden noch heute eng verbunden. Das, finde ich, ist die wichtigste Erkenntnis auch dieses Projekts.
Heine im Harz, die dritte Empfehlung des Buchhändlers Rainer Schulze für uns. Er ist der Inhaber von Jüttners Buchhandlung in Wernigerode. Haben Sie herzlichen Dank für Ihre Empfehlung.
Ich bedanke mich ebenfalls.
Machen Sie es gut.